Bitten wir dein Vater unser Kind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut, also dieses Jahr habe ich mir irgendwie gedacht, wäre es vielleicht ganz schön, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das eigentlich sehr wichtig ist, aber irgendwie so in ein, ja, in so ein totes Eck gelangt ist bei uns Christen, nämlich unsere Verantwortung, auch unsere politische Verantwortung, die wir haben. Man hat ja manchmal so das Gefühl, das sind also zwei völlig getrennte Welten. Da wird Politik gemacht und dann ist halt da unser Glaube, nicht? Darf man sich überhaupt als Christ eine politische Meinung haben? Darf man das äußern? Darf ein Politiker fromm sein und so? Ja, eigentlich ganz sonderbar. Das hat es lange Zeit gar nicht gegeben, ist auch in anderen Ländern ganz anders. Und ist vielleicht auch der Grund, dass wir uns da so zurückziehen, dass die Politik auch so ausschaut, wie sie ausschaut. Die Frage sich zu stellen, ob wir Christen nicht auch eine Verantwortung haben, auch für die Gesellschaft, wie sie ausschaut, was für Gesetze gemacht werden. Ich glaube, das ist berechtigt. Ja. Also das ist nur, um zu erklären, woher diese Idee kommt, einmal ein ganzes Arbeitsjahr lang sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und beginnen möchte ich ganz, ganz, ganz grundsätzlich, weil das immer ganz gut ist, sozusagen einmal so vom ursprünglichsten und wesentlichsten anzufangen, auch philosophisch einfach, also gar nicht noch, sozusagen, was der Glaube uns lehrt, sondern was man einfach mit Hilfe der Vernunft schon einmal feststellen kann. Und dabei wird es heute um den Mensch als sogenanntes Zoon Politikon gehen. Das ist ein Ausdruck, den man teilweise auch auf Deutsch verwendet. Zoon ist das Lebewesen, das Wesen. Und Politikon ist jetzt nicht eigentlich nur politisch, sondern kommt von Polis, eben dem Gemeinschaftswesen, also der Stadt dann auch im alten Griechenland, aber der Mensch eigentlich nur als Wesen, der auf Gemeinschaft ausgerichtet ist, als gesellschaftliches Wesen, könnte man es übersetzen. Nicht? Und dann infolgedessen kann man sich überlegen, was der Staat eigentlich ist, woher er kommt, ob es den geben muss oder nicht, und auch die Verantwortung des Einzelnen für das Gemeinwesen, für das Gemeinsame. Also Fragen, die uns eigentlich unser tägliches Leben bestimmen müssten. Also zuerst einmal der Mensch als sogenanntes Zoon Politikon. Das ist, wie gesagt, ein Begriff aus der griechischen Philosophie und beschreibt einfach den Menschen so, wie er ist. Und da sind sehr grundsätzliche Gedanken ausschlaggebend. Nämlich, wir haben uns überlegt, was die Menschen auch vom Tier unterscheidet. Ja? Abgesehen, wir würden sofort sagen, als gelernte Katholiken, ja, die Unsterblichkeit der Seele und so weiter. Aber das sind ja erst Dinge, die man durch die Offenbarung, durch die Lehre der Kirche erkennt. Einfach nur, wenn man sich die Menschen anschaut. Also der Mensch ist nicht einfach nur ein Tier, sondern er ist anders. Er kann sich selbst reflektieren. Der Mensch ist zur Sprache fähig. Ja. Er lebt in Gemeinschaften. Gut, das tun manche Tiere auch, wenn sie einen Rudel haben und so weiter, aber nicht so, wie es der Mensch tut. Also man sieht ganz eindeutig einfach durch den nüchternen Blick auf den Menschen, dass er ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen ist, das mit anderen umgeht und eigentlich auch umgehen muss, dass es ihn dorthin zieht, weil er einfach so ist. Ja. Das ist nicht irgendwie die Spezialität einiger weniger, dass sie in Gemeinschaft leben, sondern gemeinschaftliches Leben ist urmenschlich, könnte man sagen. Nicht? Aristoteles hat diesen Ausdruck geprägt vom Zoon Politikon, der Mensch ist. Und natürlich leitet sich von diesem Ausdruck Politik ab. Ja. Also man könnte eigentlich auch sagen, der Mensch ist ein politisches Wesen. Ja. Und da denkt man sich sofort, aha, naja, aber ist das Politik und soll man da wirklich mitmachen und so weiter. Das ist eigentlich das Ziel meiner Überlegungen, das ich gerne an den Mann bringen möchte, dass Politik ja nichts anderes ist als die Ordnung des Gemeinwesens. Wie gehen wir miteinander um? Was sind die Regeln, die uns bestimmen? Wie schaut das öffentliche Leben aus? Wie regeln wir unsere Gemeinschaft? Ja? Das heißt, dass es etwas Urmenschliches ist, dass da jeder Einzelne sich auch daran beteiligen kann. Ja? Wir sollten als Zoon Politikon eben jemand sein, der auch Interesse hat, wie das Gemeinschaftsleben ausschaut, und das ist eigentlich Politik. Ja? Also jeder Mensch sollte in Wirklichkeit politisch sein, das ist nichts Unanständiges. Ja? Um das vielleicht noch ein bisschen im Bereich der Philosophie zu belassen, wie kommt Aristoteles auf diese Idee? Bei ihm in seiner Philosophie spielt die sogenannte Teleologie eine wesentliche Rolle. Telos ist das Ziel, also die Lehre vom Ziel. Alles kann man erkennen, wie es eigentlich ist und was sein Wesen ausmacht, wenn man sich anschaut, auf welches Ziel es hinstrebt. Ja? Also ein Beispiel, wenn ich einen Samen sehe von einem Baum, dann ist das Wesen dieses Samens, ein Baum zu werden und Früchte zu tragen. Ja? Das Wesen des Samens ist es vielleicht nicht, vom Vogel gefressen zu werden, auch wenn das passiert. Ja? Sondern das ist das, was den Samen, wenn er zur Blüte, wenn er zur Vollendung kommt, dann wird daraus ein Baum. Ja? Und jetzt kann man sozusagen nach dem gleichen Denkschema fragen, also wohin soll der Mensch kommen? Was macht den Menschen aus? Und da sagt, das klingt sehr allgemein, aber ist eine sehr gute Erklärung, der Mensch ist sozusagen, das Ziel des Menschen ist es, ein gutes Leben zu führen. Ja. Gut heißt es nicht nur, dass er sich gut gehen lässt, sondern dass er gut ist. Ja. Ein wertvolles Leben. Und da war natürlich Aristoteles ganz geprägt von der Welt, in der er gelebt hat, aber er war auch intelligent genug, es zu abstrahieren und das heißt auch allgemein zu bewerten. Dieses gute Leben findet in der sogenannten Polis statt. Polis ist die Stadt, aber es ist eben auch das Gemeinsame. Ja. Funktionieren tut das, weil alles auf dem sogenannten, auch das ein wichtiger Begriff in der griechischen Philosophie, vom Logos geprägt ist. Der Logos wird mit Wort übersetzt, aber es bedeutet mehr. Es ist der innerste Sinn von allen Dingen. Ja. Den Logos zu erkennen heißt, gut und schlecht unterscheiden zu können. Ja. Wir wissen, dass der Evangelist Johannes, da greife ich jetzt ein bisschen vor, diesen Begriff aufgegriffen hat und gesagt hat, also ich erzähle euch jetzt vom Logos. Am Anfang war der Logos, war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieser Logos ist Mensch geworden, das Wort ist Fleisch geworden. Ja, das heißt, das, was die griechischen Philosophen schon gewusst haben, da muss es irgendwas geben, was allem zugrunde liegt. Wir kennen das und das nicht nur etwas, sondern jemand, Jesus. Also das kann für spätere Gedankengänge dann noch sehr wichtig werden, aber schon Aristoteles hat gewusst, wenn man also in Gemeinschaft lebt, braucht es diesen Logos. Es braucht das innere Wesen, das allem Sinn gibt. Eine Gemeinschaft kann nicht funktionieren, wenn irgendwie jeder alles macht, wie er glaubt und jeder hat unterschiedliche Meinungen und so weiter. Es muss eine Richtung geben und diese Richtung ist nicht frei wählbar, sondern vorgegeben. Die ist sozusagen allem Seienden immanent und dem Sein als Ganzes. Ja. Also das einmal so ganz grundsätzlich, woher diese ganzen Begriffe kommen. Ja. Was folgt es daraus? Nicht? Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, vollkommen individuell zu leben. Das heißt, für sich ganz alleine. Ja. Man kann sich fragen, ist ein Mensch, der ganz alleine ist, überhaupt lebensfähig? Und wenn ja, ist er glücksfähig? Ja. Ist er dazu da, dass er das Idealvorstellung eines Lebens? Ja. Man kennt ja Schicksale, Robinson Crusoe oder was, von Menschen, die ganz allein auf einer Insel gelebt haben. Aber das ist eigentlich immer ein Unfall gewesen. Das war selten das Ziel eines Menschen, mit niemand mehr was zu tun zu haben. Und es gibt halt Menschen, die vielleicht dieses Ziel verfolgen, dann ist das aber meistens auch irgendwie ein Unfall, vielleicht ein psychischer. Ja, dass jemand mit anderen gar nicht mehr kann. Ich war sehr beeindruckt, ich habe mal einen Vortrag gehört von jemandem, der die Caritas Obdachlose betreut, also im Rahmen der Caritas. Und ich war mit einer Jugendgruppe dort, wo wir da Projekte gemacht haben. Und sie gesagt, es gibt verschiedene Typen von Sandlern in Wien. Es gibt also die Edelsandler, die haben vielleicht sogar ein kleines Zimmer irgendwo, sind doch gut angezogen. Die sind, die auf der Straße sind, dann die Augustinverkäufer und so weiter. Und bis hin, und das war die unterste Stufe, die Indianer. Die Indianer sind die, die in Abbruchhäusern leben, irgendwo liegen und die schaffen es nicht mehr, mit irgendjemandem umzugehen. Die schaffen es nicht einmal mehr, um die Ecke zu gehen, wenn der Kanisibus kommt und eine heiße Suppe austeilt, weil sie halten es nicht aus, mit anderen Menschen beisammen zu sein. Um die weiß, kümmert sich die Caritas besonders, weil wenn es kalt wird, hat sie eine Liste, wo wer liegt, um die dann einzusammeln, damit sie nicht erfrieren. Nur, das ist für dich ein Beispiel. Diese Menschen leben nicht deswegen so, weil das einfach die Erfüllung ihres Lebens ist, sondern weil da was schiefgegangen ist. Ja. Es gibt zwar auch in der christlichen Tradition Einsiedler, Menschen, die allein leben, Mönche und so weiter, also gerade am Anfang der Kirche war das so, in die Wüste gegangen sind, aber dieses Alleinsein hat immer seinen Sinn aus der Gemeinschaft bezogen. Ja. Dass man sozusagen sich zurückzieht aus der Gemeinschaft, aber angewiesen ist auf die Gemeinschaft, zurückverwiesen ist auf die Gemeinschaft. Es war nie irgendwie auch das Gedanke sozusagen, das ist die Vollendung meines Lebens, sondern eher vielleicht ein Opfer, das man bringt. Ein sich zurückziehen aus der Gemeinschaft, damit man irgendwie dann wieder der Gemeinschaft was beitragen kann, durchs eigene Gebet oder so. Also der Mensch ist, da kann man, das ist jetzt sogar schon christlich sozusagen gedeutet, aber auch wenn man auf die Menschen an sich schaut, der Mensch ist immer ausgerichtet auf Gemeinschaft. Der Mensch ist keine Insel. Manche Leute sagen, ich bin eine Insel. Ich weiß nicht, ob jemand den Film gesehen hat, mir gefällt der sehr gut, mit dem Hugh Grant, About a Boy, kennt ihr niemand, ja? Sehr, wirklich guter Film. Und er spielt da einen so einen Reichling, der also ohne Verdienst zu viel Geld gekommen ist, nichts arbeiten muss. Und er sagt immer, ich bin eine Insel. Ich bin Ibiza. Aber der Film geht sehr schön aus, weil er eben plötzlich durch einen Buben, der seine Hilfe braucht, eigentlich wieder zurückfindet zu einem Leben in Gemeinschaft, nämlich wo er für andere da ist. Und das ist ein schöner Film, weil plötzlich merkt er, dass das schön ist, auch sich für andere Menschen Opfer zu bringen und für andere da zu sein und so weiter. Nicht? Also der Mensch ist von seinem Wesen her keine Insel. Ja? Bei Aristoteles spielt das eine große Rolle, man kennt diese Vorstellung aus der Philosophie, dass jeder Mensch das eine Gegenstück hat. Es gibt also diese Urvorstellung von den halben Kugeln, die die Menschen sind, und erst wenn Mann und Frau zusammenfinden, ist die Kugel wieder vollständig. Ja. Das ist ja auch etwas, was im Menschen drinnen ist, ja, dass die Menschheit aus Männern und Frauen besteht, die einander brauchen und sich einander ergänzen, Freude haben aneinander, sich füreinander entscheiden, so ist es ja eigentlich gedacht. Das zeigt ja schon, dass der Mensch nicht fürs Alleinsein gemacht ist. Ja. Auch so Leute wie ich, die zölibatär leben, ich bin angewiesen auf die Kirche. Das ist jetzt meine Braut ist die Kirche. Also der Priester soll auch nicht irgendwie schauen, dass er mit möglichst niemandem zu tun hat. Ja. Jeder Mensch ist ja schon von seiner Natur, von seiner Geburt her ein Teil einer Familie. Auch wenn da was tragische Dinge passieren, Kinder ausgesetzt worden sind oder sonst was. Aber von der Natur her wird der Mensch in eine Gemeinschaft hineingeboren. Mit seinen Eltern und seinen Geschwistern. Größere Familie, das wird dafür noch von Bedeutung sein, wenn man sich über die geschichtliche Entwicklung Gedanken machen. Also der Mensch ohne Gemeinschaft ist nicht denkbar. Er ist eben so ein Politikon. Ja. Einsamkeit macht ja auch nicht glücklich. Also ich bin jemand, ich kann sehr gut allein sein. Für mich ist es schön, einmal eine Woche ganz alleine zu sein und mit niemandem zu reden. Und das ist eine schöne Erfahrung. Aber man freut sich doch schon, wenn man Leute sieht. Ja? Es gibt Leute, die können überhaupt nicht allein sein, das geht auch. Aber wie gesagt, also Menschen sind gesellschaftliche Wesen. Auf Grundlage dessen sieht man jetzt, dass die Entwicklung des Staates nicht irgendwie die Idee irgendeines Spinners war, sondern dass das eigentlich etwas ist, was im Menschen grundgelegt ist, ja? Von der Natur her. Also deswegen sagt man, dass der Staat eigentlich naturrechtlich grundgelegt ist. Naturrecht ist immer das, was einfach rein menschlich human ist, was man mit der Vernunft erkennen kann. Ja. Man kann sich immer wieder überlegen, ob es nicht heute zum Beispiel, wäre es nicht möglich, dass wir zusammenleben, ohne dass es einen Staat gibt. Ginge das? Hat es solche Ideen gegeben? Wäre es möglich? Ja. Ja, eben. Also es gibt ja Staaten schon recht lange. Ja. Aber wäre es eigentlich möglich, ist das eine Idee, auf die man verzichten könnte. Ja? Dass Menschen kooperieren, ist unbedingt notwendig. Ja? Weil das hat sich immer mehr spezialisiert. Also, warum gibt es heute verschiedene Berufe? Ja? Warum macht der eine Schuhe und der andere unterrichtet und der nächste ist Mediziner und einer ist sorgt für das Essen und so. Ja. Jeder macht nur eine Kleinigkeit, was aber nur funktioniert, wenn alle füreinander das machen. Ja. Wenn der Schuster auf die berühmte einsame Insel verschlagen wird, wird ihm das Schuhmachen alleine nicht überleben helfen. Ja. So ein Gedankenexperiment, das jetzt jeder anstellen kann, ich finde das sehr spannend. Wenn ich auf die berühmte einsame Insel einmal verschlagen werde, ja, als Schiffsbrüchiger, hätte ich überhaupt eine Chance zu überlegen? Ich glaube nicht. Ich persönlich für mich glaube nicht. Ich würde sofort verhungern, wenn ich nicht die richtigen Pilze esse und dann die falschen esse und könnte kein Tier erlegen und könnte mir kein Haus bauen und so. Ja, man ist so angewiesen, man ist so selbstverständlich. Es gibt manche Leute, die sind der Geschichte, ja, die würden es vielleicht schaffen, gibt es eben Beispiele. Aber wir sehen eben, dass unser tägliches Leben davon geprägt, völlig selbstverständlich davon geprägt ist, dass einer auf den anderen angewiesen ist. Ja. Das hat sich natürlich schon lange in der Menschheitsgeschichte entwickelt. Ganz spannend, in der Vorbereitung habe ich gefunden, dass es Theorien gibt, nämlich von Anarchisten, also von Menschen, die sagen, wir brauchen den Staat nicht, wir brauchen keine Ordnung und so weiter, die gesagt haben, das ist ursprünglich nicht so gewesen. Ganz sicher haben die Menschen ursprünglich ohne irgendeine Ordnung, ohne Hierarchien leben können auf der Erde. Was immer sehr entlarvend ist, gibt es ja andere Theorien auch, die anderes behaupten, alle, die so Sachen behaupten, die eigentlich gegen die tägliche Erfahrung gehen, verlegen das immer in die prähistorische Zeit, wo es keine Zeugnisse gibt. Da gibt es keine Aufzeichnungen drüber, da gibt es keine Funde und so weiter. Aber da war es sicher so. Ja. Es ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Weil in der Menschheitsgeschichte es wahrscheinlich von Anfang an so war, dass Menschen Gemeinschaften gebildet haben. Vor 6000 Jahren, wo so die ersten vor 6000 Jahren, wo so die historische Zeit beginnt, weil die Zeit beginnt mit den ersten Schriften, wo man sozusagen Aufzeichnungen hat, weiß man auch, dass da die Staaten begonnen haben, dass staatliche staatliche Strukturen begonnen haben. Und sie haben begonnen, sich zu entwickeln aus Stammesgesellschaften, ja? Eigentlich aus Familien. Ja? Eine Familie ist ja automatisch da, weil Eltern kriegen Kinder, sind Geschwister, Eltern haben dann vielleicht eigene Geschwister, selber noch, die haben dann auch wieder Kinder, also ist oft die Cousinage schon beisammen, plötzlich ist das nicht nur eine Kleinfamilie, sondern eine Großfamilie, eine Sippe, ein Stamm. Das sind die ersten staatlichen Vorläufer gewesen, nicht? Und natürlich mit Hierarchien und mit Abhängigkeiten. Ja? Also zu glauben, dass Familien in der prähistorischen Zeit basisdemokratisch funktioniert haben, glaube ich, ist ein recht absurder Gedanke. Ja? Selbstverständlich waren Rangordnungen und waren Ordnungen überhaupt, ja, wie das funktionieren kann und so weiter, jetzt einfach notwendig war, ja, muss man auch sagen, ja, und eine Arbeitsteilung und so weiter. Ganz spannend, ich finde das ja, wenn man die Bibel liest, nicht nur als ein Glaubensbuch, sondern auch als ein historisches Buch, findet man darin ja Überlieferungen, die in diese Zeit zurückreichen, die in diese prähistorische Zeit zurückreichen. Weil auch wie die Bibel verfasst worden ist, das Alte Testament, waren das ja schon Überlieferungen, die dann erst festgehalten worden sind. Und mich hat einmal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass der Brudermord zwischen Kain und Abel eigentlich genau das beschreibt, was man im Nahen Osten heute noch erleben kann. Ja, ich weiß nicht, ob das alle vor Augen haben. Kain und Abel, die Kinder von Adam und Eva. Der eine war ein Viehhirte und der andere war ein Bauer. Ja, beide haben Gott ein Opfer dargebracht. Das Opfer Abels wurde angenommen und das Opfer Kains nicht. Worauf der Kain so bös geworden ist, dass er den Abel erschlagen hat. Was ist da passiert? Und das kann man ihm heute noch sehen, wenn man irgendwo durch die arabische Welt fährt, sieht man von Weitem schon Feuersäulen aufsteigen. Manche sind weiß und manche sind schwarz. Die Schwarzen sind die Viehhirten, die den Dunk der Tiere verbrennen, und die Weißen sind die Bauern, die halt alte Blätter oder Bäume oder sonst was verbrennen. Ja, das sieht man. Man sieht schon von Weitem, was das für Arten von Menschen sind, und die bekriegen sich bis heute. Weil die einen bauen ihre Felder an und die anderen treiben ihre Viehherden drüber. Ja, und bringen sich gegenseitig um. Im ersten Buch, ganz im ersten Kapitel des Buches Genesis wird das schon geschildert. Ja. Da sieht man eben auch, wie diese Strukturen entstanden sind, dass es da Feindschaften gegeben hat, Konflikte, und dass es natürlich auch passiert ist, dass die einen die anderen niedergerungen haben, dass eine Sippe die andere in Abhängigkeit gebracht hat. Das war ja nicht alles friedlich, sondern oft sehr kriegerisch. Das haben sich eigentlich die Sesshaften durchgesetzt, also die letzten Nomadenkulturen. Das hat es vielleicht noch im 1900 gegeben, es gibt heute noch Nomaden und so, aber die haben eigentlich keine Chance mehr gegen Staaten. Bisschen was erleben wir noch da im Nahen Osten, oder auch Roma und Sinti, die ja eigentlich eine nomadische Kultur haben, die nicht sich einpassen wollen. Puh, das ist eigentlich für einen Staat eine Herausforderung, möchte ich sagen. Ja. Wie soll man damit umgehen? Ja? Die sesshaften, die staatlichen Formen, die da eben zum Staat geworden sind, haben sich durchgesetzt. Im 4. Jahrtausend vor Christus haben sich dann die ersten Gebilde gebildet, die man wirklich als Staat bezeichnen könnte. Großstaaten größere Zusammenschlüsse, Großstaaten eben. Und zwar, was sehr interessant ist, finde ich, nicht nur, dass einer dem anderen das abgeschaut hat, sondern auch in Gebieten, die eigentlich wenig Kontakt gehabt haben miteinander. Also es war in China ein Großstaat, genauso wie im Nahen Osten. Die haben vielleicht schon voneinander gewusst, ja. Aber die Inka und die Maya in Südamerika haben das auch gemacht, da hat es keinen Kontakt gegeben. Ja. Also, dass sozusagen Reiche entstanden sind, große Staaten, die immer mehr, also sozusagen immer größere Strukturen gehabt haben, scheint etwas sein, was das sozusagen im Lauf der Dinge normal ist in der Entwicklung der Menschheit. Wir kennen dann die Reich der Perser, die Griechen, die Römer, Hellenismus und so weiter, dass Reiche entstanden sind. Reiche sind immer übernational, ja, wo viele Völker dann, also erst viele Sippen, dann viele Völker, gemeinsam regiert worden sind. Ja. Bis hin zum Heilig-Römischen Reich, das es gegeben hat, bis 1806. Und dass Nationalstaaten entstehen, ist eine relativ neue Entwicklung, ja, die ja sehr viel Schaden auch angerichtet hat. Wenn man die eigene Nation aus den höchsten Wert zieht und sagt, die Franzosen sind besser als die Deutschen, aber dafür sind die Deutschen besser als die Slawen und die Slawen sagen, wir sind in Wirklichkeit die Allerbesten. Das ist ja auch völlig absurd. Ja, das wäre eine relativ neue Entwicklung gewesen in der Menschheitsgeschichte. Und heute gibt es ja wieder eine Gegenbewegung mit der Europäischen Union und so weiter. Heute wird sehr viel Wert auf das gelegt, was man Rechtsstaatlichkeit nennt. Dass man sagt, also wichtig ist das, was uns bestimmt, dass die Werte da stimmen. Da muss man auch noch Gedanken drüber machen. Was also ist jetzt dieser Staat, der entstanden ist, in dem wir leben? Ja? Wir sind so umgeben vom Staat, dass wir uns gar nicht mehr bewusst ist, was das eigentlich ist. Aber das ist ganz gut, sich einmal Gedanken darüber zu machen. Der Staat wird durch, das gibt es die sogenannte Drei-Elementen-Lehre, durch drei Elemente bestimmt. Wenn diese drei Elemente gegeben sind, dann spricht man von einem Staat. Es muss ein Volk sein, es muss ein Gebiet sein und eine Staatsgewalt. Ja. Also man muss wissen, das ist das Volk der Österreicher, das ist das Volk der Deutschen, das ist das Volk der Franzosen. Das war im Mittelalter noch gar nicht so selbstverständlich. Da war zum Beispiel wesentlicher, wem man untertan war, ja, wem man zu Gehorsam verpflichtet war. Das war, man hätte da gar nicht Landkarten malen können, weil das ist schon das zweite Merkmal eines modernen Staates, dass es ein Staatsgebiet gibt. Das hätte man im Mittelalter nicht malen können, Staatsgebiete. Das war ein Fleckerlteppich, weil dieses Dorf war dieser Herrschaft untertänig und dieses Dorf dieser Herrschaft und im Großen dann auch, die haben sozusagen dem König zugehört, die dem, und das waren nicht immer einheitliche Gebiete. Ja. Aber heute ist das eben sozusagen die Definition des Staates. Und das Dritte, neben dem Volk und dem Gebiet, dass es man von einem Staat sprechen kann, ist, dass es eine sogenannte Staatsgewalt gibt. Nämlich, dass da überhaupt regiert wird. Nicht nur, weil da überall, zum Beispiel die Kurden sind ein Volk, da gibt es auch ein gewisses Gebiet, wo die alle leben, auf drei Länder verteilt, aber es ist kein Staat. Weil sie werden nicht gemeinsam regiert. Ja? Unter sie auch leiden und so weiter. Aber das ist, es gibt den kurdischen Staat, gibt es eben nicht. Ja? Also diese drei Dinge müssen gegeben sein, damit man vom Staat spricht, Volk, Gebiet und Staatsgewalt. Es gibt aber Sonderformen. Der Vatikanstaat ist zwar ein Staat, weil es gibt offiziell ein Staatsvolk, da kommen ein paar Kardinäle dazu. Der Papst, es gibt ein Gebiet, ja, und es gibt eine Staatsgewalt, es gibt sogar eine Verfassung des Vatikanstaates. Ich habe mir die ausgedruckt, die besteht aus 3-4 A4-Seiten. Und ist sehr kurz, weil der erste Artikel ist, sämtliche Gewalt, richterliche Gewalt, Gesetzesgewalt, Exekutivgewalt, geht alles vom Papst aus. Also der Vatikan ist in Europa die letzte absolute Monarchie, die es gibt. Aber es ist eine Sonderform, weil das ja kein eigener Staat ist. Wenn es heute noch den Kirchenstaat gäbe, müsste es anders funktionieren, ja, wo wirklich Menschen drin gewohnt haben. Aber der Vatikanstaat ist eigentlich nur als ein Nebenprodukt, das Wesentliche ist hier der Heilige Stuhl, der ein Völkerrechtssubjekt ist. Oder man spricht auch von einem Pseudostaat oder Faststaat, weil ein Element fehlt, vom Malteserorden. Der Malteserorden hat ein Staatsoberhaupt, ja, eine Hoheit und Eminenz, der Großmeister, hat Gesetze, kann Gesetze erlassen, kann auch Briefmarken herausgeben und Münzen, kann alles, hat alle. Es gibt so Autonummern vom Malteserorden, die fahren durch Rom, aber er hat kein Staatsgebiet. Also das fehlt, das ist verloren gegangen, aber wird heute noch sozusagen wie ein Staat behandelt. Wenn der Großmeister irgendwo hinkommt, ist das ein Staatsbesuch. Ja. Und dann gibt es sozusagen bei Staaten, das liest man ständig, eben Abspaltungen, ja, dass ein Teilgebiet wieder autonom werden will, wie es im Kosovo passiert ist beispielsweise, und Zusammenschlüsse. Österreich ist eigentlich ein Staatenbund, obwohl wir so klein sind, weil es neun Bundesländer gibt, also die Vereinigten Staaten von Amerika oder Deutschland oder so. Ja. Also auch das ist eigentlich, eigentlich hat ein Land auch wieder eine eigene Staatsgewalt, aber eben nur teilsouverän und so weiter. Wie diese Staaten jetzt funktionieren, ja, das hängt natürlich jetzt von der Herrschaftsform ab. Und da kann man jetzt wieder zurückgehen zu Aristoteles, der immer schon sehr weit gedacht hat und gesagt hat, es gibt eigentlich nur drei Formen mit jeweils einer Fehlbildung, einer illegitimen Form, wie ein Staat funktionieren kann. Aristoteles hat vor allem immer diese Stadtstaaten vor Augen gehabt natürlich. Die Monarchie, die Aristokratie und die Politie. Also die Monarchie ist die Herrschaft eines Einzelnen. Ein König bestimmt, wie es ist. Die Aristokratie heißt übersetzt die Herrschaft der Besten. Ja, ein Aristokrat sollte besser sein. Also dass sozusagen herausragende Persönlichkeiten gemeinsam regieren. Und die Politie ist einfach das Gemeinsame. Und das ist ganz spannend, wo er sagt, was sind dann die Fehlformen? Die Monarchie, die Fehlform der Monarchie ist die Tyrannei. Ja. In der Verfassung von Athen hat es das gegeben, wenn eine große Krise war, konnte jemand zum Tyrannen in einem Land werden. Die Römer haben es auch noch gehabt, dass jemand für ein halbes Jahr Diktator sein konnte. Ja. Das war ja, als Notmaßnahme und dann die Kaiser haben das sozusagen dann für Anspruch genommen, um daraus eine neue Form zu machen. Aber das ist eigentlich nach Aristoteles schon eine Fehlform. Ja. Das war immer nur so ein Notfallprogramm. Die Fehlform der Aristokratie, also dass die regieren, die Besten sind, ist die Oligarchie, das hört man auch immer wieder. Ja, die Oligarchen, das spricht man oft von Russen oder so, die reich geworden sind, dass da einfach nur die das meiste Geld haben oder sonst etwas, plötzlich die Macht an sich reißen. Das ist nicht die Idee einer Aristokratie. Ja. Und die Politie, das Gemeinsame, sagt Aristoteles, ist die Fehlform, das kommt dann heute sehr komisch vor, die Demokratie. Ja, heute ist Demokratie natürlich sehr positiv besetzt, aber in der Begrifflichkeit von Aristoteles ist die Herrschaft des Volkes nicht dasselbe. Ja. Das ist sozusagen schon ein bisschen etwas, dass da einfach jeder plötzlich mitredet. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hat. So wie, es hat da verschiedene Ideen gegeben, die Epistokratie, das sind die Herrschaft der Philosophen. Ja. Wenn nur Philosophen regieren, dann muss doch alles gut sein, nicht? Oder die Ochlokratie, ja, das ist eigentlich das, was er mit Demokratie verstanden hat, die Herrschaft des Pöbels. Also einfach der Mob auf der Straße, weil bestimmt was passiert. Ja, das ist natürlich gefährlich. Ja. Oder die Plutokratie, sagt man heute oft, ja, dass nur noch das Geld regiert. Ja, sind wir oft gar nicht so weit entfernt, dass wirtschaftliche Belange eigentlich den Ton angeben. Ja. Also wir sehen, da kann es verschiedene Formen geben und man kann auch einen Staat so oder so gestalten. Ja. Was ist das Richtige? Heute wird eigentlich relativ klar von allen anerkannt, dass demokratische Formen die besten sind. Ich weiß nicht, ob man das in Frage stellen darf. Also die Geschichte zeigt nur, dass viele, denen unsere Form der Demokratie aufgepfropft worden ist, in Afrika zum Beispiel oder in asiatischen Ländern, dass das nicht funktioniert hat, dass dabei nur noch Korruption herausgekommen ist. Ob das so eindeutig ist, weiß ich nicht. Aber wenn man sich überlegt, wie ein Staat funktioniert, auch auf die Geschichte schaut, sieht man eben, dass die Staaten sich doch Richtung Gerechtigkeit entwickelt haben. Also ich glaube kaum, dass es irgendjemand gibt, der lieber in einem feudalen System im Mittelalter leben würde, als heute in einem demokratischen Staat. Ja. Ich glaube nicht normal als Herrschaft würde ich gerne im Mittelalter leben, weil es war, glaube ich, nicht sehr gemütlich. Ja. Also die Entwicklung der Staatsformen hat sich schon offensichtlich positiv, also im Grunde jetzt positiv entwickelt mit viel Rückschlägen, bis hin zu dem, was man heute Sozialstaat nennt, dass der Staat die Aufgabe wahrnimmt, dass niemand auf der Strecke bleibt. Also wir haben einen der höchst entwickelten Sozialstaaten in der Welt. Ich sage immer, in Österreich ist es unmöglich zu verhungern, ich kann einen Hungerstreik machen. Aber es ist nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwie meinen Job verliere oder sonst was, dass ich dann kein Essen mehr habe oder keine Wohnung. Da müsste ich mich dazu entschließen. Die Sandler auf der Straße sind psychische Probleme, warum sie auf der Straße leben. Jeder würde sofort untergebracht werden. In anderen Ländern ist das nicht so. In Indien verhungern die Leute, weil sie kein Essen haben. Ja, oder werden krank oder Wohnung sowieso. Oder leben in einer Wellblechhütte oder so. Ja, also wir sind sozusagen unglaublich weit entwickelt. Ja, der Staat hat sozusagen Sorge für alle. Es ist aber ganz interessant, dass eben er so weit entwickelt ist, dass dann auch da wieder neu überlegt werden muss. Es gibt die berühmte Rede von John F. Kennedy, der damals gesagt hat, überleg nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Und das ist das große Vorbild für alle. Das war noch zu einer Zeit, wo es also vielen Amerikanern wirklich schlecht gegangen ist. Ja, wo es wirklich Hunger gegeben hat und Ungerechtigkeiten, wo die schwarze Bevölkerung wahnsinnig benachteiligt war. Also bis heute noch vieles. Manche haben auch diesen Satz als Hohn empfunden. Und ich habe ein Buch gelesen, das sehr, sehr lesenswert ist, von Hans Adam Liechtenstein, also dem Fürsten von Liechtenstein. Hochintelligenter Mann. Der hat geschrieben ein Buch, das heißt Der Staat im dritten Jahrtausend. Und schreibt auch über diesen Satz. Er hat ihn gehört als junger Mann, war sehr beeindruckt, das war so ein Aufbruch und so weiter. Und würde heute das nicht mehr unterschreiben. Seine Idee, und das finde ich sehr eine moderne Idee, der Staat im dritten Jahrtausend sollte sich selbst als Dienstleistungsunternehmen verstehen. Nämlich ein Dienstleistungsunternehmen nimmt nicht alles in Anspruch, sondern sollte da sein, um den Menschen ein Leben zu ermöglichen. Aber der Mensch muss selbst Verantwortung übernehmen. Er führt das dann sehr weit weiter noch, dass er sagt, das müsste eigentlich so weit gehen, da ist es ja von Liechtenstein geprägt, wo das in der Verfassung wirklich schon drin steht, wenn es einer Gemeinde in einem Staat nicht passt, dann soll sie das Recht haben zu wechseln. Also das ist wirklich so, laut Liechtensteiner Verfassung, wenn die Gemeinde Rugell in Unterliechtenstein, in Niederliechtenstein, weiß nicht, wie das heißt, die gibt es wirklich, sagen wir, wir wollen jetzt zu Österreich, dann dürften sie eine Abstimmung machen, fragen, ob Österreich sie nimmt, aber nach Liechtensteiner Recht wäre das möglich. Ja. Weil er sagt, wir leben hier in einem Staat und der Staat muss funktionieren. Wir müssen uns überlegen, ob Kosten-Nutzen entsprechen. Ja. Kaum ein Liechtensteiner wird das machen, weil es geht dann prächtig. Aber die Idee ist, finde ich, sehr interessant. Ja, dass man eigentlich den Staat nicht immer so als diesen riesigen Überbau sieht, der letztendlich alles zu bestimmen hat. Ja, heute gibt es eigentlich in die Richtung, dass der Staat eigentlich neue Allmachtsansprüche anmeldet, dass der Staat Recht hat, den Eltern zu sagen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, wie sie aufgeklärt werden sollen, welche moralischen Gesinnungen man haben darf, wie man sich äußern darf. Alles. Ist das richtig? Ich finde, man darf sich Gedanken darüber machen. Ja. Wir leben in einem Staat, der einfach sehr gut funktioniert, ja, aber heute werden Dinge schon wieder eingefordert, die eigentlich früher für Diktaturen oft maßgeblich waren, dass plötzlich der Staat eben zum Beispiel die Jugenderziehung übernimmt. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ja. Man muss immer unterscheiden zwischen Staatsform und Herrschaftsform, ich finde das sehr originell. Die Bezeichnungen sind oft entlarvend. Wenn von einer demokratischen Volksdemokratie, was hier ein Pleonasmus ist, Volksdemokratie. Volksdemokratie heißt Volksherrschaft des Volkes. Und die ist demokratisch. Dann kann man mit Sicherheit ausgehen, dass dort das Volk nicht herrscht und dass es sicher nicht demokratisch ist. Die Deutsche Demokratische Republik war eben nicht demokratisch. Die Volksrepublik China ist eben nicht demokratisch. Also, wenn das eben so, das ist ungefähr so, wie bei Edusho eine Uhr kauft, wo elegante Herrenuhr draufsteht. Die ist sicher nicht elegant, das ist sicher was Billiges. Und andererseits sind zum Beispiel heute in Europa Monarchien oft wirklich gut funktionierende Demokratien. England ist die älteste Demokratie der Welt, geben Sie damit an. Ja. Und trotzdem ist der Staatsoberhaupt nicht gewählt. auch interessant. Ja. Hat auch was für sich, dass derjenige, der eigentlich sozusagen ein bisschen die moralische Instanz sein soll, der Ansprechpartner für alle, der ordnen soll, nicht abhängig davon ist, dass er gewählt wird, ja, sondern dass er erbt. Ja, und dass er auch als Verantwortung sieht, dafür erzogen worden ist. Es funktioniert in europäischen Monarchien eigentlich sehr, sehr gut. Auch spannend mit inklusive Familie. Alle staunen, wenn die Königskinder neue Babys auf die Welt bringen und alle schauen, wie die heißen und wie sie ausschauen, ob sie herzig sind oder nicht. Das macht die Stadt sehr familiär irgendwie. Ja. Etwas, was man sich überlegen muss, nämlich es ist gut, wenn man darüber offen redet und das nicht unter der Hand macht. Ein Staat hat meistens ein Staatsziel. Ja, der Staat, die wenigsten Staaten sehen sich einfach nur als Dienstleister, sondern wollen etwas, ein Ziel erfolgen, erreichen. Ja. Was ist das Staatsziel? Ist das ein gutes Ziel? Darf man darüber reden? Darf man darüber abstimmen? Darf man es ändern? Was ist unser Staatsziel? Ja. Worüber sich heute alle einig sind, wenn man sich überlegt, wie ein Staat zu funktionieren hat, dass es ein Primat der Politik gibt. Was bedeutet das? Nämlich, dass die rechtmäßig regieren, bestimmen sollen, was geschieht. Das ist zum Beispiel von Bedeutung, wenn man sich überlegt, welche Rolle das Militär in einem Staat spielt. Ja? In allen demokratischen Staaten ist es vollkommen klar, dass nicht der höchste General bestimmt, was ein Militär macht, sondern die Politik, der meistens ja kein Militär ist. Ja. In Österreich ist der Bundespräsident Oberstbefehlhaber, der Verteidigungsminister bestimmt, ob Einsatz gemacht wird. Das machen nicht die Soldaten selber. Ja. Und darauf werden sie gedrillt. Das sind österreichische Soldaten und in anderen Ländern auch natürlich. Ganz klar, dass die Politiker geben den Ton an. Ja. Und das betrifft andere Dinge auch, dass nicht einfach alles nur sich selbst überlassen bleibt. Aber man kann sich natürlich umgekehrt auch überlegen, es gibt ja nicht nur den Staat, der uns beeinflusst. Wir sitzen hier in einer Pfarre. Die katholische Kirche ist nicht eine Unterabteilung des Staates. Die existiert eigentlich parallel zum Staat. Die katholische Kirche in Österreich auch, ist ja viel älter als die Republik Österreich. Ja, viel, viel älter. Durchgängig. Ja. Und es gibt in Österreich beispielsweise den Begriff der Körperschaften öffentlichen Rechtes, das sind also alle Körper, wie der ORF oder so, das sind alles Körperschaften, die durch ein Gesetz entstanden sind. Die Kirche gilt auch als Körperschaft öffentlichen Rechts. Aber es gibt kein Gesetz, das in Österreich die Kirche gegründet hat. Die Kirche war schon längst da, wie jeder Staat entstanden ist. Ja? Nämlich schon das Heilige Römische Reich als Vorgänger, wenn man so will. Also wie geht man jetzt damit um? Ja? Wir sind beeinflusst davon, hat der Staat jetzt das Recht, die Kirche zu bevormunden? Das wird ein Thema sein in vielen weiteren Abenden, nicht? Oder auch, braucht man nicht nur an Religion denken, wir sind wahrscheinlich in vielen Belangen viel stärker bestimmt von wirtschaftlichen Vorgängen als von politischen Vorgängen. Jemand, der in einem großen Konzern arbeitet, da bestimmt dieser Konzern viel mehr, was er verdient, wo er wohnt, wie er zu leben hat, wie er seinen Tag verbringt. Ja? Das ist auch nicht Staat. Soll der Staat jetzt die Wirtschaft lenken oder gibt es da freies Spiel der Kräfte? Also das sind lauter Dinge, die also die Menschen immer schon beschäftigt haben, aber es ist gut, wenn man selber beginnt, darüber nachzudenken und nicht einfach so tut, als ob das unbeeinflussbare Dinge sind. Das sind Dinge, gerade in demokratischen Ordnungen, wo wir bestimmen können, wie es ausschaut. Ja? Der Staat aus sich heraus ist ja nichts. Der Staat ist ja nur der Zusammenschluss der Menschen, aus denen er besteht. Und den Umständen, zum Beispiel ein gewisses Gebiet ist und so weiter, dass man damit umgehen kann. Also nur ein Beispiel, weil es gibt immer wieder in Deutschland, mehr als bei uns, werden Muslime gefragt, und es wird ihnen vorgeworfen, für euch ist doch der Koran höher stehend als das deutsche Grundgesetz. Und dann sagen die frommen Muslime etwas eingeschüchtert, naja, schon. Ja, das ist ja typisch. Ja. Dass die jetzt sozusagen hier eine Parallelgesellschaft aufbauen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin kein Moslem, für mich ist der Koran nicht höher als das deutsche Grundgesetz, auch nicht als die österreichische Verfassung. Aber wenn mich jemand fragt, ob das Evangelium mir mehr bedeutet und mein Leben mehr bestimmt als die österreichische Bundesverfassung, sage ich mit Brust und Überzeugung, das ist selbstverständlich. Ja? Bin ich ein schlechter Staatsbürger jetzt? Ja? Im Mittelalter war viel wesentlicher, als wessen Untertan man ist oder in welchem Gebiet man wohnt, dass man Christ ist. christliche Abendland, das war noch eine einheitliche Größe. Ja. Das ist heute ziemlich abgekommen. Ja. Also das muss man auch wieder mitbedenken, wenn der Staat heute irgend viele Dinge bestimmen will. Darf der Staat einer Religionsgemeinschaft sagen, wie sie zu leben hat, was sie macht und was sie nicht macht? Darf der Staat Beschneidung von Juden verbieten? Darf der Staat das Schächten von Tieren verbieten, Opferfest? Darf der Staat bestimmen, ob eine Religionsgemeinschaft aus dem Ausland finanziert wird oder nicht, wie es das neue Islamgesetz macht? Ja, das gibt es für Katholiken zum Beispiel nicht. Gut, wir sind die Reicheren, wir haben genug Geld, aber in afrikanischen Ländern, die ganze Kirche wird aus dem Ausland finanziert. Ja. Darf der Staat irgendwann ein Gesetz machen, dass in der katholischen Kirche im Sinne der Gleichberechtigung Frauen zu Priestern geweiht werden müssen? Ja. In England hat das so ein bisschen in einer Staatskirche so ein bisschen diese Formen angenommen, da fordert das Parlament und setzt sich auch durch. In Österreich denkt man, das geht nicht. Ja. Aber das sind alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und die werden uns noch viel beschäftigen, nämlich jetzt nicht nur bei diesen Abenden, sondern ich glaube, das wird unser Leben noch viel beschäftigen. Ja. Das ist ganz gut, sich das alles einmal nehmen, anzuschauen, sich bewusst zu machen, um welche Fragen es da geht. Wenn wir jetzt noch sozusagen eine Ebene höher gehen und nicht nur auf den Staat schauen, sondern auch noch mehr, dann müssen wir uns auch überlegen, wie gehen jetzt eigentlich Staaten untereinander miteinander um. Das Gesetz, das uns bestimmt, sind ja eigentlich staatliche Gesetze. Gut, wir selbst sind schon ein Beispiel, wir leben jetzt in der Europäischen Union. Die meisten Gesetze, inzwischen sind es die meisten, die uns bestimmen, sind eigentlich in Brüssel entstanden, werden dann in Österreich umgesetzt. Aber wir sind freiwillig einem Staatenbund beigetreten. Aber darüber hinaus kann ein Amerikaner zum Beispiel bestimmen, was bei uns passiert, nach amerikanischem Gesetz oder nicht. Ja. Eigentlich ist also die staatliche Ebene die höchste Ebene, aber es gibt das sogenannte Völkerrecht, wo Staaten untereinander sozusagen sich verständigen. Das Völkerrecht ist eigentlich ein Recht, das jetzt nicht gesatzt ist, also nicht irgendwie einmal festgelegt worden ist, sondern aus der Geschichte sich entwickelt hat. Und erst dann sind eigentlich Dinge entstanden wie der Völkerbund oder die UNO, die sozusagen dem auch einen Rahmen gegeben haben, aber auch davor hat es schon Vereinbarungen gegeben, zum Beispiel wie Krieg zu führen ist. Ja. Was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wie Staaten miteinander umgehen. Dass man eine Kriegserklärung macht, bevor man jemand anderen angreift, ja, was heute zum Beispiel nicht mehr gemacht wird. Aber es hat also Regelungen zwischen Staaten auch schon gegeben. Ja. Aber wenn man sich überlegt, wie sollen Staaten miteinander umgehen, dann muss man fragen, nach welcher Regel soll das passieren? Wie entsteht das? Was ist dann rechtmäßig und was nicht? Und da kommt man ganz automatisch, stößt man an die Frage, was gibt es irgendwas, was sozusagen aus sich heraus das erklärt? Die Kirche nennt das und auch die Philosophie das Naturrecht. Ja. Ja, es gibt Regeln, wir können nicht beliebig jetzt irgendwie Dinge festlegen, ja. Sondern es gibt naturrechtliche Dinge, die man mit Hilfe der Vernunft erklären kann. Wir Christen können sagen, wir glauben auch, dass Gott über allem steht, dass wir uns nach seinem Gesetz richten können. Atheisten wird das nicht so wichtig sein, deswegen kann man das jetzt schwer ins Recht gießen. Aber es gibt ganz offensichtlich eine höchste Instanz, die ist eigentlich allgemein anerkannt. Die Menschenrechte können eigentlich nicht willkürlich festgelegt werden und die UNO beschließt halt, dass man doch die Zigeuner jetzt umbringt. Das geht nicht. Ja, also jeder vernünftige Mensch wird sagen, das ist in sich unmöglich, ja, weil es einfach gegen das Recht ist. Also ein Beispiel, das sehr gut illustriert ist, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich überlegt, was machen wir jetzt mit den Kriegsverbrechern? Was machen wir mit Leuten, die Konzentrationslager betrieben haben, die Kriegsgefangene umgebracht haben, die Kriegsakte gesetzt haben, die unglaubliches Leid verursacht haben, unverhältnismäßig waren auch und so weiter. Und in den Nürnberger Prozessen wurde ja nicht nach deutschem Rechtsgesetz verurteilt. Weil die konnten sich ja verteidigen, sagen, ich habe meine Pflicht getan, das, und bei uns war das Gesetz, was der Führer sagt, und das habe ich gemacht. Ja. Die haben dann gesagt, es gibt Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damals ist dieser Begriff aufgekommen und ist eigentlich nichts anderes als dass man eine Anwendung des Naturrechts. Ich sage, egal welches Gesetz es gibt, Massen von unschuldigen Menschen hinzuschlachten, das ist einfach Unrecht. Da ist völlig wurscht, was im Gesetzbuch steht. Ja? Das geht gegen die Menschlichkeit an sich. Also eigentlich leben wir schon, das ist ganz interessant, wie sich das im Moment entwickelt, in dem Bewusstsein, dass es ein Naturrecht gibt, das allem anderen übergeordnet ist. Ja? Ein Staat kann eigentlich nicht machen, wie er will. Ja? Aber es gibt auch so Dinge wie zum Beispiel, ab wann ist dann ein Staat ein Staat? Jetzt ist es üblich geworden, dass die anderen Staaten einen Staat anerkennen und am Ende vielleicht die UNO, ja, bei der fast alle Staaten Mitglied sind. Es sind also alle anerkannten Staaten sind Mitglied der UNO inzwischen, bis auf einen. Welcher ist das? Mit einem Staat, einen anerkannten Staat, der nicht Mitglied der UNO ist. Richtig. Der Vatikanstaat ist nicht Mitglied der UNO, weil sich das irgendwie nicht verträgt, aber es hat den Beobachterstatus. Eigentlich hat der Heilige Stuhl den Beobachterstatus, ja? Also der Vatikanstaat außer der UNO. Aber wenn es zum Beispiel der Kosovo sagt, er will unabhängiger Staat werden, hat er gemacht, der ist auch noch nicht Mitglied der UNO, glaube ich, der Kosovo, weil noch viele Staaten ihn nicht anerkannt haben, manche schon, Österreich zum Beispiel hat ihn anerkannt. Geht das? Wenn heute die Gemeinde Pressbaum beschließt, wir machen einen eigenen Staat, wir sind ein Volk, das Volk von Pressbaum, mit einem Staatsgebiet, das ist also dieser Teil des Wienerwalds und wir geben uns ein eigenes Gebiet, gilt das dann? De facto erstens anerkannt wird. Ja? Wenn andere Staaten sagen, ja, also die Republik Österreich findet, dass Pressbaum ein eigenständiger Staat sein soll. Ja? Also in Wirklichkeit sind das ja pragmatische Lösungen, das heißt also Lösungen, die einfach den Status quo feststellen. Da geht es dann gar nicht mehr um grundsätzlich Rechtliches, sondern eigentlich es ist halt so. Und dann gibt es Unrechtsstaaten. Die bestehen zwar Staat, aber sind eigentlich in sich sozusagen entsprechend nicht dem, was die Idee eines Staates ist. Man überlegt sich, ob die DDR nicht so ein Unrechtsstaat war, Nordkorea wahrscheinlich. Also wo einfach das staatliche System schon so gegen das Recht, gegen die Menschenwürde ist, dass man sagt, eigentlich, das ist zwar offiziell ein Staat, die haben sogar UNO-Sitz und alles. Aber eigentlich unterspricht das aller Idee, ja, also auch dem Naturrecht. Und sowas, was man Failed State nennt, was wir jetzt gerade erleben in Libyen. Libyen war ein Staat, war nach dem Sturz von Gaddafi, der ein Diktator war, aber kein Demokrat und alles, das war auch keine Demokratie, aber es war ein Staat. Also der wurde entfernt und das ist zusammengebrochen. In Libyen hat niemand die Kontrolle über diesen Staat. Das ist zwar ein Gebiet, das gibt es, und man weiß, das heißt Libyen, aber es ist eigentlich kein Staat, wie man das Verbindung ist. Das nennt man Failed State, also das ein Versagender oder schon Versagter, ein Staat, der versagt hat. Nicht? Also wir sehen, dass das alles nicht zu einem Stein gemeißelt ist, sondern sehr davon abhängig ist, ob es funktioniert oder nicht. Wir leben hier in einem Staat, wo alles funktioniert. Also wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, es geht darum, sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen. Und deswegen, um uns jetzt sozusagen schlussendlich als letzten Punkt wirklich zu überlegen, welche Verantwortung haben wir jetzt als Einzelner für diesen Staat, für das Gemeinwesen? Ja? Und da brauchen wir gar nicht weit schauen, das unterscheidet sich schon in kleinsten Räumen sehr voneinander. Wenn man beispielsweise die Schweiz mit Österreich vergleicht, ist ein völlig anderer Umgang mit dem Staat. Die Schweiz hat mehrere Volksabstimmungen pro Jahr. Da wird immer ein Buch herausgegeben, da steht genau drinnen, worum es geht, kurz beschrieben. Die Leute lesen sich das durch und dann stimmen sie ab. Dann stimmen die Schweizer dafür ab, dass es eine Steuererhöhung geben soll. Weil sie finden, das ist in Ordnung. Ja? Oder andere, also der Wehrdienst, also immer wieder neu, aber ganz erstaunliche Dings, wo man wirklich sagt, wir sind, bei uns entscheidet das Volk, es gibt zwar ein Parlament, das also die Arbeit macht, aber in großen Entscheidungen wird das Volk direkt befragt. Diese Tradition haben wir nicht. Der Österreich ist immer noch sehr obrigkeitshörig. Man will am liebsten jemanden wählen. Da war ich jetzt sehr plakativ und der soll den Job machen. Und nach 4, 5 Jahren schaue ich mir an, wie er es gemacht hat, dann wähle ich ihn wieder oder nicht. Ja, das ist ein bisschen in Österreich drinnen. Also es gibt einfach verschiedene Traditionen. Ja, oder ein Amerikaner geht mit seinem Staat völlig anders um als ein Europäer. Das ist ein viel größerer Patriotismus, aber gleichzeitig auch immer noch eine große, breite Übereinstimmung, dass jeder seine eigene Waffe haben muss. Weil verteidigen muss man immer noch selber. Das schaue ich nicht, dass der Staat das für mich macht. Ja. Also ganz interessant, oder wie geht ein Chinese mit seinem Staat um? Ja. Der weiß ganz genau, dass der Staat alles kontrolliert und versucht darin seine Nischen zu finden und halt doch reich zu werden. Es gibt ja multimillionäre Chinesen, die haben Konzerne aufgebaut, sind unglaublich gut, sind doch unglaubliche Armut. Ja, also ist ein kommunistischer Staat, der kapitalistisch funktioniert, ganz sonderbar. Ja. aber trotzdem irgendwie steht man oft zu diesem Staat, ganz, wenn man es einfach anerkennt und so weiter. Also innerhalb der verschiedenen Staaten heute gleichzeitig gibt es ganz, ganz verschiedene Auffassungen und Umgangsweisen mit dem Staat. Welche Verpflichtungen hat jetzt der Einzelne gegenüber seinem Staat? Ganz grundsätzlich. Eigentlich, dass er die Gesetze einhalten soll. Immer vorausgesetzt, dass diese Gesetze selbst nicht unmoralisch sind. Das habe ich vorher schon gesagt, das Naturrecht steht immer drüber. Also wenn der Staat von mir verlangt, per Gesetz Leute zu quälen oder was, darf ich es nicht einhalten, wenn ich ein Gewissen habe. Muss ich nicht mal Christ sein. Ja? Aber wenn der Staat sagt, du darfst auf der Autobahn nur 130 fahren, ich persönlich halte es nicht für wahnsinnig unmoralisch, wenn man 150 fährt, aber ich bin trotzdem verpflichtet, es einzuhalten. Und der Staat hat ein Recht, mich zu bestrafen, wenn ich es mache. Ja? Weil er für die Ordnung zu sorgen hat. Also man ist eigentlich schon verpflichtet, die Gesetze einzuhalten. Nicht nur die, die mir gerade im Moment gefallen, auch abgesehen, wenn sie unmoralisch sind. Selbstverständlich muss ich Steuern zahlen. Es ist eine Verpflichtung, Steuern zu zahlen, weil der Staat ja leben muss von etwas. Ja. In einem demokratischen Staat sollte der Steuerbürger auch mitbestimmen, ob viele, wenige Steuern, wofür sie verwendet werden und so weiter. Aber dass es Steuern gibt, bis hin, dass man verpflichtet ist, Leib und Leben für Staat einzusetzen. Das ist allgemein anerkannt, dass es die Verpflichtung zur Verteidigung des Staates auferlegt werden darf. Das ist ganz spannend, dass in Österreich auch mal eine Volksabstimmung gemacht worden ist, wo die Pflicht nicht abgeschafft, sondern beibehalten worden ist. Also genau dieses Recht des Staates, interessanterweise, damit es den Wehrersatzdienst weitergeben kann. Das war der eigentliche Grund, weil sonst hätten wir keinen Zivildiener mehr gehabt. Weil, nach allgemeiner Auffassung, ich darf die Leute verpflichten, ihr Land zu verteidigen, aber ich darf sie nicht verpflichten, in Altersheimen zu arbeiten. Das darf ich nur dann machen, wenn jemand, der die Dienste an der Waffe ablehnt, das als Ersatz macht. Ja, weil das geht. Wird als Unrecht empfunden. Ja, also, und ich habe die Verpflichtung, in diesem Staat auch mich einzubringen, mitzuarbeiten. Also ich könnte zum Beispiel vom Staat verpflichtet werden, Schöffe zu werden oder Geschworener. Es gibt sogar ein Gesetz in Österreich, wenn es in einer Gemeinde, ist noch nie vorgekommen, wenn in der Gemeinde nicht genügend Freiwillige bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen, hätte der Bürgermeister das Recht, hier zu rekrutieren. So wie beim Militär könnte er Leute verpflichten, du wirst jetzt Mitglied der Feuerwehr. Das ist Gesetz. Ja. Also weil es eine prinzipielle Verpflichtung gibt, sozusagen mitzuarbeiten beim Staat. Ja. Aber man kann das natürlich als Verpflichtung sehen, dass man sich einbringt, dass man sich politisch engagiert. Früher hat es auch, ich glaube, es gibt heute bei keiner Wahl mehr, eine Wahlpflicht gegeben. Ja. Ich glaube, es gibt keine Wahl. Früher war es die Bundespräsidentenwahl. Wurde auch nicht exekutiert, aber dass man die Menschen verpflichten kann, teilzunehmen an diesem gesellschaftlichen Leben. Das Problem entsteht dann, wenn sich zu wenige oder die Falschen des Staates annehmen. Und dass sie nur noch die regieren, die finstere Pläne haben und das viel egal ist. Also diese Verpflichtung sollten wir wahrnehmen und als Christen noch einmal besonders ernst nehmen. Was das genau noch bedeuten kann, werden wir uns dann in den nächsten Abenden überlegen. Also heute war das alles sehr grundsätzlich philosophisch, aber es wird sehr konkret werden für uns. Ja? Und das wird es sehr spannend machen, glaube ich, was wir als Christen dann nämlich auch für die Verantwortung haben, wo wir konkret wirklich etwas machen müssen. Ja? Also ich freue mich schon dann noch viele spannende Diskussionen auch.